Du siehst mich hier, Dori, sagte Paul. Wäre ich hier, wenn Stilgar es nicht gebilligt hätte? Er wandte sich Othaim zu. Ich trage deine Wasserlast, Othaim. Befiehl mir. Dies war die direkte, aufrichtige Sprache von Stammesbrüdern. Othaim nickte zittrig, aber schon das war für den dünnen Hals beinahe zu viel. Er hob eine braunfleckige Hand und zeigte auf die Ruine seines Gesichts. Ich holte mir diese Spaltkrankheit auf Tarahel, Usul, schnaufte er. Gleich nach dem Sieg, wo wir alle... Ein Hustenanfall unterbrach ihn. Der Stamm wird bald sein Wasser sammeln, sagte Duri. Sie trat zu Othaim, stopfte ein weiteres Kissen hinter seinen Rücken und hielt seine Stirn, bis der Hustenanfall vorüber war. Sie war nicht wirklich sehr alt, sah Paul, aber ein Ausdruck verlorener Hoffnung hatte sich um ihren Mund eingegraben und Bitterkeit wohnte in ihren Augen. Ich werde Ärzte schicken, versprach Paul. Duri wandte sich halb nach ihm um, eine Hand an der Hüfte.
Wir hatten Ärzte hier, die Besten.
Und sie blickte unwillkürlich auf die nackte Wand neben sich. Und die Ärzte waren teuer, dachte Paul. Er war nervös. Eingeengt von der Vision, war sich aber bewusst, dass das Geschehen in unbedeutenden Einzelheiten von seiner Vision abwich. Wie konnte er diese Abweichung für sich nutzbar machen? Die Zeit kam mit feinen Veränderungen von ihrer Spule. Aber das Gewebe des Hintergrunds blieb von bedrückender Gleichheit. Er wusste mit bestürzender Gewissheit, dass, wenn er hier aus dem vorgegebenen Muster auszubrechen versuchte, daraus blutige Gewalttat entstehen würde. Die Macht in diesem täuschend sanften Dahinfließen der Zeit bedrückte ihn. »Sagt, was ihr von mir wollt«, sagte er.
»Könnte es nicht sein, dass Othaim einen Freund braucht, der in dieser Zeit zu ihm steht?«, fragte Duri. »Muss ein Stammesbruder sich Fremden anvertrauen?«
Ein neuer Hustenanfall schüttelte den alten Mann. Als er abgeflaut war, keuchte Othaim.
»Es gibt Verrat, Usul. Männer aus unseren Reihen schmieden Komplotte gegen dich.«
Sein Mund arbeitete weiter, aber es kam kein Geräusch mehr. Speichel rann aus seinem Mund. Duri wischte ihm die Lippen mit einem Zipfel ihres Gewands ab. Paul sagte, »Was ich tun kann, werde ich tun.« Er zwang sich zur Geduld, beobachtete die Frau, wie sie sich um Othaim bemühte. Dass ein Mann wie Othaim so enden musste, enttäuscht und missbraucht, ein hilfloses Wrack beinahe, er hatte Besseres verdient. »Das Mädchen sprach von einer Botschaft«, sagte Paul.
»Mein Zwerg«, schnaufte Othaim. »Ich kaufte ihn auf einer Welt. Ich vergesse. Er ist ein menschlicher Distanz, ein von den Tleilaks weggeworfenes Spielzeug. Er hat alle Namen aufgenommen. Die Verräter.«
Othaim verstummte. Seine Hände zitterten.
»Du sprichst von Lichna«, sagte Duri. »Als du kamst, wussten wir, dass sie dich sicher erreichte. Wenn du an diese neue Bürde denkst, die Othaim dir auflädt, dann ist Lichna die Summe von dieser Bürde. Ein gerechter Tausch, Usul. Nimm den Zwerg und geh.«
Paul schloss für einen Moment die Augen. Lichna. Die wirkliche Tochter war in der Wüste umgekommen, ein von Semuta ruinierter Körper, dem Sand und dem Wind und der Sonne überlassen. Er öffnete die Augen und sagte, »Ihr hättet jederzeit zu mir kommen können, um...«
»Othaim blieb weg, damit man ihn zu denen zähle, die dich hassen, Usul«, sagte Duri. »Das Haus am Ende der Straße ist ein Versammlungsort deiner Feinde. Darum zogen wir in diese Höhle.«
»Dann rufe den Zwerg und wir werden gehen«, sagte Paul.
»Du hast nicht gut zugehört«,
erwiderte Duri.
»Du musst den Zwerg an einen sicheren Ort bringen, Usul«,
sagte Othaim, erneuerte Kraft in der Stimme.
»Er trägt die einzigen Unterlagen über die Verräter. Niemand vermutet, was er ist. Sie glauben, ich hätte ihn zur Unterhaltung in meinem Haus.«
Wir können nicht gehen, ergänzte Duri. Nur du und der Zwerg. Es ist bekannt, wie arm wir sind. Wir haben gesagt, dass wir den Zwerg verkaufen wollen. Sie werden dich für den Käufer halten. Es ist deine einzige Chance, Usul.
Paul befragte seine Erinnerung an die Vision. In ihr hatte er dieses Haus mit dem Namen der Verräter verlassen, aber nicht gesehen, wie diese Namen getragen wurden. Der Zwerg bewegte sich offensichtlich unter dem Schutz eines anderen Orakels. Der Gedanke kam ihm, dass alle Geschöpfe ein Schicksal tragen mussten, geprägt von Vorsätzen verschiedener Stärke, von der Fixierung durch Ausbildung und Disposition. Von dem Augenblick an, wo der Dschihad ihn gewählt hatte, hatte er sich von der Macht der großen Menge eingeengt gefühlt. Ihre fixierten Vorsätze forderten und steuerten seinen Kurs. Alle Selbsttäuschungen über den sogenannten freien Willen, die er bis jetzt genährt hatte, mussten nichts anderes sein als der Gefangene, der an den Gitterstäben seines Käfigs rüttelte. Sein Fluch lag in der Tatsache, dass er den Käfig sah. Er sah ihn.